Gut, ihr Mainzer, der Deadline Day ist also Geschichte und rund um Mainz 05 ging es ja nochmal ordentlich ab. Darüber, aber natürlich auch über den Leipzig-Coup inklusive dem Jubilar Stefan Bell, sprechen wir jetzt bei 05 Inside, der AZ-Show zu Mainz 05. Es war wie so oft ein Tag, an dem es ganz besonders gekribbelt hat im Profifußball, vor allen Dingen auch bei Mainz 05. Der Deadline Day hatte wirklich viele, viele spannende Geschichten rund um die Rheinhessen-Parade und ich freue mich ganz besonders, das heute mit dir, lieber Pascal, heute aufzuarbeiten. Servus.
Servus, Erik.
Wir haben es gerade schon gesagt, wir fangen erstmal mit einer traurigen Nachricht an. Benedikt Hollerbach ist schwer verletzt.
Ja, inzwischen wissen wir, Achillessehnenriss. Das hatte sich ja schon in Leipzig angedeutet, dass es was Längerfristiges wird. Ist jetzt eben das Saisonaus, wie wir wissen. War eine ganz unglückliche Szene. Also kriegt einen Ball zugespielt, will ihn annehmen. Kein Gegner in der Nähe und auf einmal geht er vor Schmerzen schreiend zu Boden. Ja, wird dann minutenlang behandelt und schließlich auf der Trage vom Platz gebracht. Da hat eigentlich jeder schon befürchtet, dass das was Übles ist. Loben muss ich an der Stelle auch die Leipziger Fans. Ja, das ganze Stadion hat dann nochmal einen aufmunternden Applaus gegeben. Das fand ich eine schöne Geste. Auch die Leipziger alle danach gute Besserung gewünscht. Gab dann danach nochmal den Moment, wo er auf Krücken durch die Katakomben ist, wo man erstmal dachte, okay, er ist also nicht im Krankenhaus. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm wie befürchtet. Aber ja, das Gefühl war trotzdem kein gutes und jetzt wissen wir eben, dass die Saison gelaufen ist für ihn, was besonders bitter ist, weil er ja zuletzt endlich dabei war, mal zu seiner Form zu finden. Ja, in den letzten Wochen ging es ja Stück für Stück ein bisschen bergauf für ihn, also ganz bittere Geschichte.
Und da kam natürlich sofort die Frage auf, muss Mainz 05 noch einen Stürmer verpflichten? Wir haben das am Montag direkt schon auch unsere Community gefragt und hier sind die Ergebnisse, schauen wir uns gerade mal an. Ja, und ist relativ eindeutig, wie wir sehen, also da waren alle pro noch einen weiteren Stürmer und wir können sagen, Christian Heidel und Nico Bungert haben geliefert. Am Montagabend wurde es verkündet, kurz nach 20 Uhr am Deadline Day, Geraldo Becker wechselt nach Mainz per Laie. Hier sehen wir ihn auch gerade nochmal im Bild mit Nico Bungert. Ja, und Pascal, das habe ich gerade schon gesagt, das war echt spät gestern, das muss ein ziemlicher Kraftakt gewesen sein, gell?
Das war garantiert ein ziemlicher Kraftakt. Ja, wir haben ja mit Nico Bungert nach dem Leipzig-Spiel noch gesprochen. Da hat er versucht, sich noch nicht so ganz in die Karten schauen lassen, hat aber schon zwischen den Zeilen angedeutet, dass man, falls Hollerbach länger ausfällt, was ja zu befürchten war, schon nochmal versucht, was zu machen. Hatte so ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben und gesagt, das wird natürlich extrem schwierig so kurzfristig, aber er hat sich die Option schon offen gehalten. Also da war schon klar, die werden sich nochmal umhören und versuchen, was in letzter Minute fix zu machen. Und am Ende war es ja dann wirklich eine Last-Minute-Geschichte. Ja, also die Vermeldung kam kurz nach 20 Uhr. Also viel Zeit war da, glaube ich, nicht mehr, bis das Transferfenster geschlossen war. Aber sie haben es irgendwie über die Bühne gebracht. Ja, hatte sich dann im Laufe des Montags so peu à peu angekündigt. Irgendwann nachmittags hieß es, er ist jetzt wohl auf dem Weg zum Medizincheck. Da war schon abzusehen, das wird wohl noch was.
Ja, und es ist noch was geworden. Und am heutigen Dienstag stand Geraldo Becker auch schon erstmals auf dem Trainingsplatz bei Mainz 05. Wir haben ja exklusive Bilder für euch. Da seht ihr, da läuft er schon über den Platz. Und es gab nicht nur Geraldo Becker News heute, sondern auch viele weitere. Und die hat unsere Mainz 05 Reporterin Antonia Meyer für uns.
Die Mainz 05 Fans konnten sich bei der Trainingseinheit am Dienstagvormittag gleich über Last-Minute-Neuzugang Geraldo Becker freuen. Der 30-Jährige trainierte mit der Mannschaft und absolvierte in der zweiten Trainingshälfte individuelle Läufe. Dafür fehlten gleich mehrere 05-Profis, darunter Nadim Amiri und Kaspar Podolski, die individuell trainierten. Stefan Posch und Danny da Costa fehlten aufgrund von privaten Terminen und Armindo Sieb fiel wegen einem grippalen Infekt aus.
Ja, vielen Dank, liebe Antonia. Und einer, Pascal, der heute auch nicht mehr dabei war, war Anand Nodda. Der ist gestern noch verliehen worden. Wie hast du das aufgefasst?
Also grundsätzlich eine Sache, die total Sinn ergibt. Also er hatte ja es noch nie geschafft, sich so richtig durchzusetzen in Mainz. Jetzt seit Urs Fischer Trainer ist, kommt noch dazu, dass es seine Position, so diesen offensiven Flügel, gar nicht mehr gibt. Also unter Bo Henriksen hätte man ihn ja zumindest so als diesen Halbraumzehner noch geben können. Dieses Experiment auf der Schiene mit ihm war eine Idee, aber mehr auch nicht. Ja. Also die Perspektive war jetzt nicht mehr wirklich da, dass er sich da durchsetzen könnte. Deswegen richtige Entscheidungen abzugeben, ihm vielleicht ein bisschen Spielpraxis zu geben.
Und einen Mann dürfen wir bei dem ganzen Wust natürlich nicht vergessen. Und das ist Otto Ruopuje, ein finnischer Nachwuchsspieler. 1,3 Millionen Euro sollen die Mainzer für ihn bezahlt haben. Schon ordentlich, oder?
Schon ordentlich, ja. Also kommt im Sommer und wird jetzt erst nochmal an seinen Heimatclub verliehen.
Du hast jetzt schon ein paar Videos geschaut, hast du gesagt. Was kann er?
Einiges. Also man muss natürlich dazu sagen, diese Highlight-Videos, die man so sieht, muss man mit Vorsicht genießen.
Nur Fallrückzieher,
gell? Da werden eher Fehlpässe reingeschnitten.
Genau.
Ja. Aber trotzdem erkennt man da relativ schnell, was der mitbringt. Und das ist ein Gesamtpaket, ja, was für das Alter schon echt beachtlich ist. Also das Talent ist klar, ja, eine super Ballbehandlung. Glänzt, glaube ich, vor allem in so einer richtigen Zehnerrolle eigentlich. Ja, dreht schnell auf, hat ein gutes Raumgefühl, gutes Passspiel, um den Ball dann weiterzuleiten, ist selbst torgefährlich. Also es macht schon Spaß, dem Jungen beim Kicken zuzuschauen. Muss man dann natürlich schauen, ne? Wenn er im Sommer kommt, wie schnell er sich hier akklimatisieren kann. Ja, kommt aus Finnland, der Sprung ist schon beachtlich, auch wenn er jetzt natürlich schon Conference League gespielt hat und da ein bisschen internationale Erfahrung gesammelt hat. Was man jetzt noch nicht beurteilen kann von außen, ist, wie er denn mit der Defensivarbeit zurechtkommt, die in Mainz ja eben auch unabdingbar ist. Aber wenn er das schnell hinkriegt, dann glaube ich schon, dass der einschlagen könnte. Ja. Spannender Name auf jeden Fall.
Sind wir mal gespannt, was der im Sommer dann liefert. So, und dann hatten wir noch so eine kuriose Geschichte. Da mussten wir ja auch hier in Mainz so ein bisschen schmunzeln. Hat sich ein paar Kilometer entfernt von hier abgespielt. Das Trainerduell Bo gegen Bo und Werder Bremen. So, Pascal, das werfe ich dir jetzt zu.
Ja.
Und da gab es auch jetzt noch ein Update, ne?
Genau, Kurzfassung, es wird wohl keiner von beiden. Nachdem es gestern Mittag irgendwie so schien, es wäre nur die Frage, wer von beiden. Wir haben ja dann zuerst exklusiv vermeldet, dass es Bo Henriksen eben nicht wird, weil er die Freigabe von Mainz 05 nicht bekommt. Total nachvollziehbar meiner Meinung nach. Also klar, du könntest vielleicht noch eine Ablösesumme mit ihm generieren, aber was bringt dir die am Ende, falls er tatsächlich bei Werder Bremen jetzt einschlägt, die zum Klassenerhalt führt und du deshalb runtergehst? Also ihn da an einen direkten Konkurrenten abzugeben, wäre, glaube ich, kein kluger Schachzug. Verstehe ich total, dass man das nicht macht. Ja, und dann war eben noch Bo Svensson im Rennen, galt dann eben als Favorit und jetzt eben klang so langsam durch, dass er dem Verein wohl eine Absage erteilt hat. Ja. Wundert mich ehrlicherweise nicht komplett, weil ich schon den Eindruck hatte, dass er sich nach seiner Zeit bei Union Berlin sehr genau anschaut, welchen Schritt er als nächstes gehen wird, dass er auch darauf achtet, dass es ein Umfeld ist, in dem er gut arbeiten kann. Und da muss man ehrlicherweise sagen, hat Werder Bremen jetzt zuletzt nicht wirklich Eigenwerbung betrieben.
Müssen sich also einen anderen Bo suchen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen.
Irgendwo finden sie bestimmt noch einen.
Irgendwo finden sie bestimmt noch einen Bo. Einen neuen, ziemlich attraktiven Offensivmann hat RB Leipzig gefunden. Das tut wahrscheinlich dem einen oder anderen, du guckst auch schon so, Mainzer Fan in der Seele weh. Brian Gruder ist zu RB Leipzig gewechselt, ausgeliehen worden.
Ja.
Das war gestern auch echt schon ein Highlight-Transfer, ne?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Brian Gruder, natürlich immer noch ein großer Name in Deutschland. Der hat da mit seiner Mainz 05-Saison schon für Aufsehen gesorgt. Ich habe so einige Social-Media-Kommentare gelesen, von denen ich ein paar nachvollziehen kann. Nämlich grundsätzlich, dass man, wenn man als Mainz-Fan nicht der größte RB-Fan ist, sich da erstmal denkt, auch Junge, muss das sein? Warum ausgerechnet die Leipziger? Okay. Es ging dann auch einiges gegen Gruder selbst. Und da muss ich sagen, eher langsam. Also man muss es aus Sicht des Spielers sehen. Ja, der hat jetzt eben die Chance, per Laie sich wieder zu behaupten in der Liga, die er kennt. Ich glaube, für den ist dann einfach zweitrangig, dass es da RB Leipzig ist, das von vielen Fans kritisch beäugt wird. Und ich finde, man muss auch nicht von einem Spieler erwarten, dass er nach solchen Kriterien seinen Verein aussucht. Ja, da steht die Karriere im Vordergrund, das kann ich verstehen. Natürlich kam es bei den Fans nicht besonders gut an, ist keine große Überraschung. Aber ich freue mich einfach drauf, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen. Ja, in Brighton hat er regelmäßig gespielt, allerdings schon mehr als Joker im Vergleich zu den Startelf-Einsätzen. Quote jetzt auch nicht überragend. Ja, ich glaube, es war ein Tor, eine Vorlage in der Premier League. Also könnte mir vorstellen, dass ihm diese Laie jetzt ganz gut tut.
Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Jetzt sehen wir ihn ja auch wieder in der Bundesliga. So, also wir haben wirklich, ihr seht es, eine ganze Menge Geschichten gestern am Deadline Day erlebt. Schreibt ihr doch mal in die Kommentarspalte, wie ihr den Tag so erlebt habt. Hattet ihr Herzrasen? War alles ganz ruhig? Schreibt es gerne mal bei uns in die Kommentare. So, Pascal, jetzt haben wir ja über alles gesprochen, was am Deadline Day war, aber es ist ja bei Mainz 05 auch vorher schon einiges passiert. Es sind vorher schon einige neue Spieler dazugekommen. Christian Heidel und Nico Bungert haben da ganze Arbeit geleistet, kann man insgesamt sagen. Und jetzt gucken wir uns doch mal, ja, so an, wie die bisher so performt haben. Fangen wir an mit Philipp Tietz. Mhm. So, da haben wir auch ein paar Zahlen mitgebracht. Also 5 Spiele, bisher 1 Tor, 2 Vorlagen und von uns im Durchschnitt hat er bisher die AZ-Note 3. Wie findest du die Note bisher? Gefühlt eigentlich könnte es sogar ein Tick besser sein, oder? 3 plus könnte man sogar eigentlich sagen, oder?
Hätte ich ehrlicherweise auch gedacht. Mhm. Als ich diese Durchschnittsnote gesehen habe, dachte ich auch, er wäre eher so im Bereich 2,5. Ich glaube trotzdem, das Gesamtpaket ist erstmal bisher ein totaler Gewinn. Ja, also es fühlt sich so an, das haben wir hier, glaube ich, vor einer Woche auch schon mal gesagt, als wäre der schon seit Jahren in Mainz. Ja, das ist natürlich auch ein extrovertierter Typ, der hat sich super schnell integriert in dieser Mannschaft. Der geht auf dem Platz schon voran, ja, gibt Anweisungen, gibt irgendwie die Pressinglinie vor. Also das ist schon bemerkenswert, wie schnell er sich da eingefunden hat. Und auch spielerisch, finde ich, ist es bisher echt gut. Mit dem Abzug, dass die Chancenverwertung bisher noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ja, das eine Kopfballtor war super. Er hatte aber auch die ein oder andere Möglichkeit, darüber hinaus noch zu treffen. Ja, da kann er noch ein bisschen dran arbeiten. Aber man sieht eben schon, wie gut es dem Spielstil und der Mannschaft tut, wenn du einen Zielspieler da vorne drin hast, der auch mal einen langen Ball ablegen kann oder festmachen kann sogar. Ja, Mitspieler können aufrücken. Er ist schon gut ins Kombinationsspiel eingebunden. Also da ist schon viel Gutes dabei.
Und es gibt schon so eine heimliche Love Story mit Nadim Amiri. Ja. Ja?
Also ja, die zwei haben sich gesucht und gefunden. Ja. Ja. Best Friends auf Anhieb. Macht ja auch Spaß mit den beiden, sich die Interviews von denen anzugucken, wie sie am Rumalbern sind. Jetzt zuletzt geben die Ergebnisse es ja zumindest auch wieder her, dass man ein bisschen rumalbern kann, weil man eben erfolgreich ist. Ist doch eine schöne Geschichte.
Bälle ablegen, hast du gerade gesagt, Bälle festmachen, Philipp Tietz. Einer davon profitiert ist Silas. Da haben wir auch noch mal ein paar Zahlen im Gepäck. Der hat bisher 3 Spiele für Mainz 05 gemacht, hat dabei 1 Tor geschossen, hat in seinem Spitzenwert ist er auf einen Topspeed von 33,93 km/h gekommen und wird von uns bisher mit der Note 2,5 bewertet. Wie würdest du ihn sehen, so bisher?
Überragende Ansätze mit dem großen Highlight natürlich das Tor in Leipzig. Ja, das hat er schon ganz fein gemacht. Das hat wirklich erinnert an den alten Silas, ja, den wir aus Stuttgarter Zeiten noch kennen von damals, wo er so der Shootingstar der Bundesliga war. Man muss natürlich sagen, es ist ganz offensichtlich, dass er noch nicht bei 100% ist. Er hat ewig keine Spielpraxis gehabt, kommt aus einer langen Verletzung, wurde auch jetzt in Leipzig eingewechselt und später wieder ausgewechselt, weil er einfach platt war. Da gilt es mal abzuwarten, wie lange er noch braucht, bis er wirklich mal über 90 Minuten gehen kann. Aber was er spielerisch reinbringen kann, ja, das haben wir nicht nur, aber vor allem mit diesem Tor gesehen. Ja, Topspeed, geht ins 1 gegen 1, sucht diese Situation und das hat der Mainzer Mannschaft zuvor schon gefehlt.
Was der Mannschaft vielleicht vorher auch gefehlt hat, war noch so ein bisschen defensive Widerstandskraft oder auch neue Power in der Abwehr.
Ja.
Und die hat Stefan Posch mitgebracht. Ne? Über den haben wir auch noch ein bisschen was zu sagen hier. Und zwar 2 Spiele hat er bisher. 23 Zweikämpfe hat er in denen geführt. Ja, gut, 67,5% gewonnen. 2 gelbe Karten, ne? Zeigt auch, ja. Also da ist er schon gleich mit vorne dabei. Wir wollen ihn jetzt nicht schon auf Dominik Thor-Niveau heben, aber er sei uns verziehen. Aber mit der AZ-Note kann er sicherlich bisher zufrieden sein, auch eine 2,5.
Ja.
Was hast du bisher für einen Eindruck von ihm?
Also nach seinem Debüt habe ich mir gedacht, okay, gute Ansätze, mal gucken, was daraus wird. Jetzt in Leipzig war ich überrascht, wie viel besser das schon war, obwohl das Debüt ja schon ordentlich war. Also da war er jetzt über 90 Minuten stabil, nachdem er zuvor ja schon so eine kleine Schwächephase mal hatte. Unfassbar zweikampfstark. Also von Minute 1 bis 90 hat er da hinten die Bälle gewonnen, ja, die Gegner abgeräumt, halt auch einfach auch größtenteils aber fair. Also auch eine super geschickte Zweikampfführung, ordentlich im Spielaufbau. Er schaltet sich so als halbrechter Verteidiger durchaus auch in einem guten Maß mal nach vorne ein. Ja, traut sich da was zu, wenn er sieht, er hat ein bisschen Platz vor sich. Also es wirkt total abgeklärt. Muss man wirklich sagen, schade, dass der nur geliehen ist. Ja.
So, und heute wollen wir ja den Herren Heidel und Bungert auch eine Note geben, ja, für ihre Wintertransferaktivitäten. Ja. Tietz, Silas, Posch und jetzt Becker.
Ja.
Und jetzt gibst du den beiden, also Heidel und Bungert, mal eine Note für die Transferaktivitäten von Mainz 05.
Also bei Becker muss man natürlich erstmal abwarten, was da jetzt kommt. Können wir den Transfer erstmal nur auf dem Papier bewerten? Auf dem Papier ist es ein guter Transfer und wir kritisieren hier ja auch gerne. In dem Fall muss ich aber sagen, bei dem Wintertransferfenster Hut ab. Ja, also das kann sich schon sehen lassen. Ja, ich bin so zwischen 1 minus und 2 plus. Ja. Warum es keine glatte 1 ist? Zwei Sachen. Das eine, viele der Transfers waren natürlich nur notwendig aufgrund der Versäumnisse im Sommer. Ja. Muss man ein bisschen einschränkend dazu sagen. Zweite kleine Abzug, so das i-Tüpfelchen, das wäre noch ein Schienenspieler gewesen. Ja. Aber unter den Voraussetzungen im Abstiegskampf mit Mainz 05, ja, keiner weiß, in welcher Liga spielst du überhaupt nächste Saison. Solche Transfers im Winter einzutüten, das war schon großes Kino. Und vor allem jetzt Geraldo Becker so kurzfristig zu bekommen. Ja, du hattest ja wirklich nur noch einen Tag nach der Hollerbach-Verletzung. Da haben sie schon abgeliefert.
Würdest du sagen, die sind jetzt auch so richtig all-in gegangen wegen des drohenden Abstiegs? Also haben sie da echt alles rausgehauen? Du hast gesagt, klar, Schienenspiel hättest du noch gewünscht, aber auch insgesamt, auch was wir von einem finanziellen Aspekt zum Beispiel bei einem Tietz-Transfer mitbekommen haben?
Ja, also all-in jetzt nicht im Sinne, dass sie die Existenz des Vereins gefährdet hätten, aber klar, also denen ist schon bewusst gewesen, dass sie einiges machen müssen, sonst wird es ganz schwierig mit dem Klassenerhalt. Du siehst es ja auch an der Art der Spieler, die verpflichtet wurden. Ja, das waren jetzt keine Experimente mehr. Das sind Bundesliga-erfahrene, gestandene Profis, wo du davon ausgehen kannst, dass die direkt einen Impact haben und bei dieser Mission Klassenerhalt eben direkt helfen können. Ja. Einzige Ausnahme ist das Talent aus Finnland, was aber ja erstmal wieder verliehen wird und dann im Sommer kommt. Ja, also all in, zumindest in dem Sinne, dass sie erkannt haben, wie groß der Bedarf ist.
Alles rausgehauen. Und
da auf alles jeden rausgehauen, Fall. Was vernünftig war noch. Ja.
Ja. Und auf der anderen Seite gab es neben Arnaud Nodin ja auch noch den ein oder anderen weiteren Abgang. Den schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Da haben wir also Ben Bobtsian, dann haben wir Konstantin Schopp, Hyusin Hong und natürlich Nodin, der da auch noch mit drauf ist. Allesamt verliehen. Nachvollziehbar für dich?
Ja, total. Also wenn wir die Namen kurz durchgehen. Hong war ja schon verliehen nach Frankreich, ist da aber überhaupt nicht glücklich geworden, ist nach einer zwischenzeitlichen Muskelverletzung gar nicht mehr reingekommen. Hat schon Sinn gemacht, da jetzt eine Leihe zu einem anderen Verein zu suchen und dann ja noch nach Gent, wo er die beste Zeit seiner Karriere hatte. Ja, also natürlich mit dem Hintergedanken, dass er da ein positives Umfeld hat, was ihm dabei hilft, vielleicht wieder zu seiner Form zu finden. Gute Sache. Konstantin Schopp, großes Talent, hat bei Mainz 05 jetzt erstmal keine Perspektive gehabt, regelmäßig Bundesliga zu spielen. Auch da nach Österreich, ja, wo er sich wohlfühlt und nochmal in Ruhe entwickeln kann. Da haben wir schon besprochen. Und dann eben noch Ben Bobtsian, der jetzt in der Offensive da auch nicht mehr wirklich gute Aussichten hatte auf Spielzeit. Bin mal gespannt. Hat jetzt in Dresden auch seinen ersten Einsatz gehabt. Hoffe für ihn natürlich, dass er da jetzt regelmäßig spielt in der Rückrunde.
Drei Spieler, die auch so ein bisschen als Wackelkandidaten oder Abgangskandidaten gehandelt wurden, waren ja Nelson Weiper, Amindo Sieb und Niklas Tauer. Ja. Die drei sind jetzt geblieben, vor allen Dingen mal mit Blick auf die Offensive und dabei dann auf Weiper und Sieb. Wie schätzt du jetzt deren Lage ein?
Also man muss natürlich dazu sagen, dass Abgänge theoretisch noch möglich sind. In manchen Ländern ist das Transferfenster ja noch geöffnet. Also ich glaube, Portugal schließt heute. Also wenn da noch jemand Lust hat, Portugal
soll
ganz schön sein.
Ja, schönes Essen.
Wäre bis heute Abend noch möglich.
Ja.
Aber auch noch so ein paar andere Länder, Österreich, Schweiz, glaube ich, Türkei. Also so ein bisschen was wäre da noch möglich, falls man noch jemanden abgeben will. Vorstellen könnte ich mir das bei Niklas Tauer, wo, glaube ich, inzwischen einfach die Perspektive nicht mehr da ist, in Mainz da regelmäßig Bundesliga-Fußball zu spielen. Diese eine Grätsche gegen RB Leipzig, ja, die werden die 05-Fans nie vergessen. So, das war sein großer Augenblick. Aber ja, ich glaube, da gibt es eher nicht wirklich die Chance noch, sich da durchzusetzen. Wird drauf ankommen, ob man da noch einen Abnehmer findet. Ja, Nelson Weiper glaube ich nicht, dass man ihn jetzt noch abgibt. Wenn, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass bei Amindo Sieb das nochmal ein Thema wird. Dass man ihn jetzt erstmal noch gehalten hat, gerade nach der Hollerbach-Verletzung, da jetzt keine Bewegung mehr reinkam, ist klar. Jetzt hast du mit Geraldo Becker aber eben diesen Ersatz für Silas oder Konkurrenten für Silas als diese hängende Spitze, was ja auch genau die Siebrolle wäre, wo er jetzt die Nummer 3 ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn sich da noch ein Interessent auftut, dass man da vielleicht noch einen Deal einfädeln könnte. Ja, wie gesagt, Nelson Viper sehe ich dann eher so als Backup für Philipp Tietz, weil du eben
aber ist das, was, wie er sich das vorgestellt hat?
Nee, natürlich nicht, aber ich sehe es jetzt aus Vereinssicht, ja. In diesem Fischer-System du in diesen zwei Sturmpositionen eben ganz gerne einen Zielspieler hast, der Bälle festmachen kann und einen flinken, schnellen Stürmer als hängende Spitze drumherum. Und dann sind für mich Viper und Tietz eben die zwei Kandidaten für diese Zielspielerrolle. Da gibt es aktuell keinen dritten, deswegen würde ich ihn nicht abgeben. Und für die andere Rolle hast du gerade eben drei Kandidaten. Deswegen wäre es da für mich naheliegender, jemanden abzugeben.
Pascal hat es schon gut beschrieben. Schreibt ihr doch auch gerne mal nochmal in die Kommentare. Habt ihr es für richtig gehalten oder haltet ihr es für richtig, dass Nelson Viper und Aminu Sieb noch in Mainz sind? Lasst gerne mal eure Meinung da. So, das haben wir und dann kommen wir zum nächsten Hinweis und zwar Thema Podcast. Uns gibt es ja nicht nur als Videoshow, sondern auch als Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt, wenn ihr uns mal zuhören wollt beim Autofahren, beim Rasenmähen oder wo auch immer, dann schaltet dort gerne ein und verfolgt 05 Inside als Podcast. Next Step, Zahl der Woche. So, lieber Pascal, da habe ich heute die Zahl 5 mitgebracht und gebe dir den Tipp, es hat was mit Urs Fischer zu tun.
5 und Urs Fischer. Hat es was mit dem nächsten Gegner zu tun?
Nee. Dann sage ich, liebe Regie, erlöst uns mal bitte und zeigt uns mal die Urs-Fischer-Tabelle. So.
Ach, wir haben vorhin noch drüber geredet.
Er hat es schon rausgefunden. Nee. Aber jetzt seht ihr mal, also die Urs-Fischer-Tabelle. Mainz 05, ja, würde man fast sagen, auf Champions-League-Kurs. 2 Punkte weniger als der FC Bayern in den letzten 7 Spielen geholt. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Und da jetzt mal direkt die Frage, weil die hat sich ja am Wochenende auch aufgetan. Ist Mainz 05 nicht zu gut für Abstiegskampf?
Also meine kurze Antwort wäre nein, sonst wären sie nicht 16. Ja. Klar, wenn du dir die Qualität im Kader anschaust und jeder davon jetzt fit bleibt und die gesamte Rückrunde sein volles Potenzial abruft, ja, dann ist die Qualität größer als bei den allermeisten Konkurrenten da unten drin. Aber dieses Konstrukt unter Urs Fischer jetzt, das ist immer noch bröcklig. Ja. Das ist eine Entwicklung seit wenigen Wochen, die in diese Richtung geht. Da würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, ja, sie haben die komplette Trendwende geschafft, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja. Also du kannst immer mal 2 Spiele unglücklich verlieren und dann wird sich zeigen, wie die Mannschaft darauf reagiert. Du kannst 1 oder 2 Schlüsselspieler durch Verletzungen verlieren. Ja. Also es gibt so viele Sachen, die da noch passieren können, dass dieser Positivtrend wieder gestoppt wird. Ja, vieles geht in die richtige Richtung. Ich bin deutlich zuversichtlicher, als ich es noch vor 2 Monaten war. Aber trotzdem würde ich sagen, ja, Piano, die Saison ist noch lang. Erstmal eine schöne Momentaufnahme.
Das war definitiv auch der Sieg in Leipzig, eine schöne Momentaufnahme. Ja. Wie ist dieser Sieg denn aus deiner Sicht einzuordnen?
Also, ich war wirklich beeindruckt, muss ich sagen, weil Mainz 05 über weite Strecken die bessere Mannschaft war. In Leipzig, ja, wo bekanntermaßen ein bisschen Qualität auf dem Platz steht. Man merkt einfach, dass die Mannschaft und Urs Fischer, ja, dass das immer besser zusammenpasst, ja, und dass die Mannschaft auch die Ideen von Urs Fischer immer besser umsetzt. Dieser schmale Grat zwischen tief stehen, aber nicht zu tief stehen und passiv zu werden und so, der klappt immer besser. Du hast es jetzt geschafft gegen Leipzig, von Anfang an extrem viele Balleroberungen im Mittelfeld zu haben. Du hast sie zumindest mal die ersten 70 Minuten kaum hinter deine Kette kommen lassen. Ja. Da war schon viel Gutes dabei und die Torgefahr nach vorne war ja auch da. Also sie hätten ja noch öfter treffen können. Das war schon stark. Gleichzeitig war ich auch enttäuscht von Leipzig. Das muss ich auch dazu sagen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet.
Und ein Mann, für den war das ja ein ganz besonderes Spiel. Stefan Bell, 300 Spiele jetzt auf dem Buckel. Das ist ein unglaublicher Wert, oder? Also der ist doch, den kann man doch bei Mainz 50 gar nicht mehr wegdenken eigentlich,
ja,
oder?
Ja, Wahnsinn. Also es waren ja alle 300 Spiele auch noch für Mainz 05. Ja. Sowas gibt es heutzutage einfach nur noch so selten, dass man es dann auch wirklich abfeiern sollte. Ja, wir haben ja auch vor einer Woche schon mal drüber gesprochen. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt nochmal drüber sprechen, weil das einfach eine tolle Marke ist. Ja, ich fand es auch nach dem Spiel schön zu sehen in der Mixzone, während Stefan Bell mit uns gesprochen hat, kam dann Urs Fischer von der Seite noch rein, ja, total gestrahlt, hat ihn auch nochmal in den Arm genommen, um ihm zu gratulieren. Das hast du also auch gemerkt, innerhalb der Mannschaft war das auch ein Thema, dass sich da alle für ihn mitgefreut haben. Für ihn persönlich hat es mich umso mehr gefreut, dass sie da eben den Sieg geholt haben und er selbst auch eine gute Leistung abgeliefert hat. Und schauen wir mal, wie viele Spiele noch dazukommen. Ja, der Vertrag läuft ja im Sommer aus, aber das wissen wir aus den vergangenen Jahren, das heißt nichts. Verein und Stefan Bell lassen sich immer Zeit bis im Frühjahr und schauen dann gemeinsam, wird er noch gebraucht, fühlt er sich noch gut genug. Und ja, inzwischen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da nochmal ein Jahr dran gehängt wird.
Das werden wir sehen, das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen dann erfahren. Ja, und ganz sicher haben viele Mainzer und auch Mainz 05 Fans am Samstag zumindest so gegen 17.30 Uhr gerne mal auf die Tabelle geschaut. Da waren sie nämlich noch auf Platz 15, muss man sagen. Dann hat der HSV etwas überraschend gegen Bayern München 2-2 gespielt. Jetzt ist es also wieder Platz 16 und jetzt kommt der FC Augsburg, der da in diesem Ranking eben gar nicht mehr zu sehen war, weil er nämlich zweimal in Folge gewonnen hat, unter anderem richtig beim FC Bayern, dieser Sensationssieg. Was ist da am Samstag für ein Spiel zu erwarten?
Also es treffen da zwei Mannschaften aufeinander, die in den letzten Wochen extrem viel Selbstvertrauen aufgebaut haben. Ja, du hast es gerade angesprochen, Augsburg vor allem natürlich mit diesem Sieg gegen die Bayern. Schon beeindruckend, auch eine Mannschaft, die nach Ballgewinn schnell umschalten will, ja ähnlich wie Mainz. Also ich glaube, so das berühmte Wort Intensität können wir da wie so einen Stempel draufdrücken auf die Partie. Vielleicht nur bedingt viel Spielfluss, ja, aber ich glaube, es wird da ordentlich zur Sache gehen. Und ja, eine extrem spannende Partie, weil beide Mannschaften gerade so diesen Aufwärtstrend haben. Und ja, ich bin gespannt, für welche der weitergeht. Das könnte schon wichtig werden.
Damit läuten wir dann auch den Februar ein für Mainz 05. Und hier schauen wir jetzt gerade mal noch auf die restlichen Partien. Also der FC Augsburg, dann auswärts an Fasnacht Freitag bei Borussia Dortmund. Dann folgt das Heimspiel gegen den HSV. Und ja, am Ende des Februars trifft man dann oder muss man auswärts bei Bayer Leverkusen ran. Schon ordentlich, ne? Ich meine, in der Bundesliga gibt es ja sowieso keinen leichten Spieler. Was ist denn jetzt zu erwarten im Februar von den 05ern?
Also auf den ersten Blick geht es so weiter wie in den vergangenen Wochen. Ne? Heimspiele gegen vermeintlich machbare Gegner, Auswärtsspiele bei den Favoriten. Aber erstens hat Mainz 05 jetzt in Leipzig bewiesen, dass sie auch bei Top-Teams bestehen können. Und dann, wenn wir draufschauen, also Borussia Dortmund, der Sieg jetzt gegen Heidenheim, der war mit ganz, ganz viel Mühe. Das hätte auch genauso gut in die andere Richtung gehen können, das Spiel. Klar, der BVB zieht die Spiele aktuell, aber dass er verwundbar ist, das hat man nochmal ganz eindeutig am vergangenen Wochenende gesehen. Und auch Bayer Leverkusen ist aktuell nicht in der Top-Verfassung, dass du da hinfährst und denkst, oh mein Gott, hoffentlich werden wir hier nicht abgeschossen. Also in keiner Partie davon ist Mainz 05 chancenlos.
Das wird zu beweisen sein. Das werden wir natürlich genau verfolgen und darüber berichten, Pascal. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast für die aktuelle Show. Und dann danke ich auch euch, liebe Zuschauer, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei 05 Inside. Wie ihr wisst, natürlich nächsten Dienstag sind wir wieder an Ort und Stelle. Dann sind wir wieder ein bisschen schlauer, wie das Heimspiel gegen den FC Augsburg ausgegangen ist. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend und danken euch fürs Einschalten. Macht's gut.